manchmal ist mir echt langweilig, weil ich einfach Zeit habe. Oder wenn du sagst, wenn ich mit einem Freund oder einer Freundin einen Termin suche, dann ist es eigentlich nicht so schwer, sondern wir schauen im Kalender und finden was, weil ich habe Zeit. Dann ist diese Predigt vielleicht nicht unbedingt heute für dich. Aber dann darfst du dich freuen, weil ich glaube, dass es ein echter Segen sein kann, wenn einem auch mal langweilig ist. Dass es ein Geschenk ist, wenn wir einfach mal Zeit haben. Und vielleicht ist die Predigt dann doch was für dich, weil ich heute davon sprechen möchte, wie Zeit ein Ort sein kann, in dem wir Raum schaffen. Und Zeit ein Ort sein kann, in dem die Begegnung mit Gott ganz neu auf uns wartet. Ich glaube, dass allgemein das Problem, die Herausforderung unserer Zeit aber nicht ist, dass wir zu viel Zeit haben, sondern eher, dass die Menschen immer gehetzter und immer gestresster werden. Vor mittlerweile ein paar Jahren ist ein guter Freund von mir nach Hanau gezogen. Daniel heißt, er ist dort Pastor. Und wir haben gedacht, boah, das ist ja cool, jetzt wohnst du nicht mehr so weit weg, jetzt können wir uns viel, viel öfter sehen. Tun wir nicht. Er hatte einen anderen Tag frei als ich. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, einen Termin zu finden, obwohl er doch jetzt viel näher bei mir wohnt. Wir merken, ohne Zeit kein Treffen, keine Begegnung. Vielleicht kennt ihr das, wenn die Terminfindung der Lösung einer komplexen Matheaufgabe irgendwo gleicht. Und wir merken schon an dieser Stelle bei dem Thema, ich habe keine Zeit für Gott, und das geht es heute. Zeit ist etwas, was wir brauchen für Begegnung. Begegnung braucht Zeit. Und vielleicht, Antje hat das vorhin so angedeutet, kennt man das auch aus der Zeit für Gott, dass man sagt, morgen stehe ich eine Stunde früher auf und nehme mir eine Stunde Zeit für Gott. Und spätestens, wenn der Wecker klingelt, denkt man sich, ernsthaft, jetzt schon? Okay, ich drücke nochmal auf Snooze. Und am Ende bleibt vielleicht von der Stunde gar nichts übrig oder nur ein bisschen was übrig. Wer das kennt, ich kenne es auf jeden Fall. Oder man sagt sich, eigentlich würde ich gerne zur Gebetsstunde kommen oder zum Sonntag-Gottesdienst, aber da sind irgendwie Dinge, die schieben sich immer wieder dazwischen. Und vielleicht möchte ich mir Zeit nehmen zum Gebet, aber das ist so viel anderes um mich rum. Und ich habe einfach keine Zeit dafür. Manchmal kann es auch eine Not sein, keine Zeit zu haben. Wenn der Alltag so voll ist, dann kann es auch eine Last sein. Dann, wenn ich am Morgen schon aufwache und merke, es sind so viele Dinge, die auf mich warten. Und mein Kopf ist bei den Dingen, die ich tun muss und die ich tun soll. Und vielleicht sind da noch Fristen, die ich einhalten muss. Und man stellt sich so die Frage, wie soll denn dieser Tag dazu reichen, um alles unterzubringen, was ich irgendwie unterzubringen habe? Manchmal kann sowas auch den Schlaf rauben. Der Alltag, die Fülle des Alltags kann eine Last sein. Auch in Bezug auf die Zeit mit Gott, wenn wir denken, ja gut, und jetzt will Gott auch noch, dass wir uns Zeit für ihn nehmen. Das sind so viele andere Dinge, die schon an uns zerren und jetzt kommt auch noch Gott und oh, Gott ist irgendwie Gott und er hat auch noch Recht. Auch das kann eine Last sein. Und ja, auch als Pastor kennt man diese Fragen. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, David, du bist Pastor, du kannst darüber eigentlich schlecht sprechen, du hast doch den ganzen Tag Zeit für Gott. Nein, auch ich muss mir Zeit nehmen für Gott. Auch bei mir geht es runter, wenn ich es nicht tue. Und was ich heute nicht tun möchte, ist mir wichtig am Anfang zu sagen, ich möchte gar nicht so sehr über das Wie sprechen, möchte euch keine Tipps und Tricks geben, wie man besser Zeitmanagement machen kann, um dann ganz praktisch Tipps zu haben, wie wir jetzt noch Gott Zeit geben. Weniger als das Wie möchte ich heute über das Warum sprechen. Warum sollten wir überhaupt auf die Idee kommen, Gott Zeit, die uns eh schon knapp ist, zu reservieren? Warum? Das ist ein total verrückter Gedanke für die meisten Menschen in unserer Zeit. Warum sollten wir Zeit, eine knappe Ressource für Gott reservieren? Und als erstes möchte ich euch einladen, euch einen Satz vor Augen zu halten, der vielleicht auf den ersten Blick etwas provokant klingt. Und dieser Satz heißt, Gott braucht es nicht, dass wir uns Zeit für ihn nehmen. Gott braucht es nicht, dass du dir Zeit für ihn nimmst. Gott fügt es nichts hinzu zu seinem Gottsein, wenn wir als Menschen sagen, ja, jetzt geben wir dir Zeit. Und Gott wird auch nicht weniger Gott, wenn wir sagen, wir nehmen uns keine Zeit für ihn. Gott ist in sich vollkommen, Gott ist in sich zufrieden und Gott braucht es nicht, dass Menschen ihm Zeit geben. Ja, Gott sehnt sich danach, dass Menschen Zeit mit ihm verbringen. Gott, er liebt es, wenn Menschen Zeit mit ihm verbringen. Gerade im Alten Testament, in den Prophetenbüchern, da lesen wir immer von dieser Spannung wieder, wo Menschen sich abwenden und keine Zeit für Gott übrig haben und Gott ihnen trotzdem nachgeht. Mir ist so in der letzten Woche das Hosea-Buch an der Stelle wichtig geworden. Wer das mal lesen will, ist ziemlich verrückt, was da teilweise so beschrieben wird. Also wenn man am Nachmittag langweilig ist, dann lest mal dieses Buch. Da wird beschrieben, wie das Volk Gottes sich sowas von Gott abgewandt hat und sie sowas von keine Zeit mehr für ihn haben. Und dann gibt es einen Satz, der mir so beim Lesen auch hängen geblieben ist, den ich total schön finde. Da heißt es, Gott spricht, darum will ich jetzt selbst um sie, um mein Volk werben und sie in die Wüste führen und ihr Herz gewinnen. Gott sagt, das ist ein Volk, das hat keine Zeit mehr und trotzdem möchte ich sie in die Wüste führen, möchte Wege suchen, ihr Herz zu gewinnen. Wisst ihr, darum geht es Gott. Gott geht es nicht um die Uhr, sondern geht ums Herz. Bei dem Thema keine Zeit für Gott ist das wichtig, uns vor Augen zu halten. Gott geht es nie darum, dass wir einfach nur Zeit für ihn opfern, wo ich sage, ja, ich lese jetzt Bibel, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, aber Gott, dir ist es anscheinend wichtig. Oder ich bete, weil ich mache es für dich, ich möchte es eigentlich nicht, aber ich mache es für dich. Gott geht es nicht um Zeit, dass wir ihm Zeit schenken, sondern in allem geht es immer nur ums Herz und dass er wirkt. Das ist auch übrigens für alle anderen unsere Beziehungen so. Wenn es nur um die Uhr geht und nicht ums Herz, gehen Beziehungen kaputt. Wenn ich mit meinem Ehepartner nur Zeit verbringe, weil er mich zwingt, dann sollte man sich einen Therapeuten suchen. Oder wenn ich Freundschaften habe, wo ich den anderen irgendwie bezahlen muss oder ihm was tun muss, dass er Zeit mit mir verbringt, dann ist es eine ungute Freundschaft. Eine Freundschaft, eine Beziehung nach der Uhr ist keine gesunde Beziehung. Aber genau das wünscht sich Gott zu uns Menschen, gesunde Beziehung. Eine Beziehung in Liebe. Und die funktioniert nur im Herzen und nie über die Zeit. Klar kommt Zeit dazu, ich habe es vorhin gesagt. Beziehung braucht Zeit. Aber wir reden über das Warum. Und warum heißt nicht, einfach Zeit abzudrücken an Gott. Ich glaube, wir müssen an manchen Stellen aufhören, so zu leben, als würden wir Gott einen Gefallen tun, wenn wir uns Zeit für ihn nehmen. Gott braucht nicht unsere Zeit. Gott braucht es nicht, dass wir Bibel lesen. Gott braucht es nicht, dass wir zum Gottesdienst gehen. Gott braucht nicht, dass wir beten. Gott braucht nicht, dass wir ihn suchen. Aber wisst ihr was? Wir brauchen das. Deswegen ist das etwas, worüber wir sprechen, weil unser Herz das braucht. Wie anders klingt Psalm 73, wenn da steht, ich bekenne, Gott nahe zu sein, ist gut für mich. Wie wenig ist da zu spüren, von dem ich muss und ich könnte und ich sollte, sondern da spricht jemand, der sagt, die Nähe Gottes ist mein Glück, übersetzen andere. Das ist meine Freude. Wenn ich Gott nahe komme, Zeit mit ihm verbringe, dann ist das, was meinem Leben gut tut. Da findet jemand etwas bei Gott, was seinem Leben Tiefe gibt, was ihm Erfüllung, was ihm Sinn, was ihm Hoffnung gibt, was im Letzten ihn ein Stück weit näher zu dem bringt, wer er ist. Gott braucht unsere Zeit nicht, aber wir brauchen die Zeit. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 6, ein Vers, den ich sehr, sehr mag und über den man ganz Predigten halten könnte. Ich möchte nur einen Punkt nennen. Jesus sagt, wenn du betest, dann geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, er wird dich dafür belohnen. Gebet, darum geht es. Jesus sagt, geh irgendwo hin an einen verborgenen Ort, Gott wartet da schon auf dich. Und diese Begegnung mit Gott, sie wird dich belohnen. Habt ihr schon mal so über das Gebet geredet? Darf man sagen, Gebet lohnt sich? Gott schenkt uns etwas im Gebet? Okay, Gott gibt uns nicht Geld oder Gold, wenn wir beten. Sonst wären wahrscheinlich die Gebetsstunden überfüllt, wenn wir sie am Montag halten würden. Aber trotzdem steht hier drin, Gebet ist etwas wert. Und Gebet ist wertvoll. Die Nähe Gottes, sie gibt deinem Leben einen Lohn. Begegnung mit Gott macht, wenn man so will, das Leben reich. Was für eine Zusage, die Jesus da gibt, oder? Die Nähe Gottes ist ein Lohn für mein und für dein Leben. Am Montag hatten wir Gebetsstunde hier. Wir alle haben danach nicht mehr Geld gehabt. Aber Fiona hat mit uns ein spannendes Experiment gemacht. Sie hat mit uns gesagt, wir wollen heute mal nicht so viel reden, sondern wir wollen heute vor allem hören. Und ich dachte mir so im Nachhinein auch, als sie die Predigt vorbereitet hat, ich glaube, sie hat uns an dieser Stelle auch ein bisschen gestupst, wieder, dass Gebet mehr ist, als nur etwas zu sprechen, also etwas abzugeben, als vielmehr auch etwas zu empfangen. Und Gebet und der Wert einer Gebetsstunde, er bemisst sich nicht alleine daran, dass wir danach feststellen können, okay, das ist in Erfüllung gegangen und das auch und hier warten wir noch und hier irgendwie nicht. Gebet ist wichtig. Die Bibel sagt, betet, betet mutig. Aber der Wert des Gebets bemisst sich nicht alleine daran, dass etwas passiert, sich was erfüllt, sondern vielleicht ist gerade dieses Hörende, dieses Empfangende etwas, wo Gott sagt, ich möchte dir was zukommen lassen, vielleicht an Trost, an einem Zuspruch, etwas, was deinem Leben etwas gibt, was es reich macht, was es lohnt, weil darin was Neues wächst. Auch vor Woodytown haben wir gebetet. Und manchmal mussten wir uns gegenseitig so erinnern, wollen wir noch beten vor Woodytown? Ja, ist gut. Warum beten wir? Es kann ja nicht darum gehen, dass wir sagen, ja, jetzt müssen wir jetzt nochmal beten, direkt davor, weil vielleicht hat Gott vergessen, was wir schon letzte Woche gebetet haben. Und vielleicht macht dann Gott was Schlimmes oder es passiert das Gute nicht oder es geschehen Unfälle, weil wir haben nicht gebetet. Das ist irgendwie ein komisches Bild von Gott, oder? Dass er uns sagt, ja, wenn ihr nicht direkt davor gebetet habt, dann bringt es nicht. Kann es sein, dass die Gebete an diesen Stellen mehr für uns sind, um uns nochmal einzustellen auf Gott? Dass wir sagen, Gott, du bist da und wir sind auch da und jetzt wollen wir wahrnehmen, was du tun möchtest und wollen ja nicht im Weg rumstehen, sondern wollen entdecken, was du heute Nachmittag machst. Und plötzlich gehe ich vielleicht mit einer ganz anderen Einstellung, einem anderen Blick da rein, weil ich erwarte, dass Gott da ist. Und das macht mein Leben reich. Es gibt mir einen Lohn, weil ich die Gegenwart Gottes entdecke. Vielleicht merke ich, ich versuche mir manchmal Zeit für Gott zu nehmen und gehe irgendwo hin in die Natur oder ich versuche mich im Lobpreis in der Gemeinde darauf einzulassen, aber ich fühle irgendwie gar nichts. Jesus sagt uns, es geht nicht darum, was du fühlst, sondern Gott ist da, ist im Verborgenen und er wird es belohnen. Egal, ob du es fühlst oder nicht, Gott tut etwas in deinem Herzen. Und wisst ihr, das ist der Grund, warum gerade in Zeiten von großem Trubel und von großer Unruhe, wo ich merke, da ist die Last des Alltags so hoch, ich ganz tief in mir spüre, da zieht mich etwas näher hin zu Gott, weil da ein Lohn ist, ein Wert, eine Ruhe, eine Tiefe, ein Frieden zu finden, den mein Herz ganz tief braucht. Gebet hat einen Wert, die Nähe Gottes hat einen Wert. Wo ich das erkenne, wo ich das verstehe, ist die Frage von dem, warum sollte ich mir Zeit für Gott nehmen, da ist sie geklärt. Zeit für Gott zu nehmen, das darf nie aus schlechtem Gewissen heraus geschehen. Es darf nie daraus geschehen, dass wir denken, Gott macht uns Druck, wir müssen und wir sollten und wir dürften. Sondern in dieser Predigtserie, ganz allgemein, beim Raumschaffen geht es nicht darum, dass wir alles müssten, sondern es geht darum, dass wir es uns wünschen und dass wir uns danach sehnen, weil Gott unser Herz nach oben führt. Raum schaffen, weil wir uns wünschen, in diese Begegnung mit dem lebendigen Gott zu kommen. Wenn du merkst, ich mache mir irgendwie mehr Gedanken darüber, wie das funktionieren kann und wie ich das sollte von Gott her, mir Zeit für ihn zu nehmen, dann möchte ich dir heute Mut machen, mal mehr über das Warum nachzudenken und möchte dir Mut machen, vielleicht mit jemandem darüber zu sprechen, ob da falsche Bilder von Gott in deinem Kopf sind, wo du denkst, da macht dein Gott mir Druck und ich muss mir meine Uhr nach ihm stellen und mein Herz kommt da irgendwie gar nicht mehr mit. Vielleicht sagst du aber auch, wie Antje vorhin in der Einleitung gesagt hat, naja, da sind so viele Dinge, die da sind und ich will eigentlich, das Warum ist klar, aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht. Das Wie ist so schwierig in einer Zeit, die so voll ist. Dann habe ich euch heute ein biblisches Prinzip mitgebracht, was uns bei diesem Wie weiterhelfen kann. Und auch hier geht es nicht darum, ganz konkrete Tipps zu geben, sondern um was Großes, Ganzes vor Augen euch zu machen. Ich hoffe, dass man an einzelnen Stellen anknüpfen kann und vielleicht für sein Wie, für sein eigenes Leben was rausziehen kann. Dieses biblische Prinzip ist das Prinzip des Heiligen. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen oder gehört. Vor allem im Alten Testament gibt es immer wieder, dass verschiedene Gegenstände, Orte, Zeit oder auch Personen geheiligt werden. Man könnte im Deutschen auch sagen, sie werden geweiht, im Englischen consecrate. Da werden Dinge für Gott abgesondert. Und das sind Dinge, die uns vor Augen stehen, die Menschen kennen. Also da ist irgendwie ein Kerzenleuchter oder ein Ort, wo Menschen sind. Und Gott sagt, das ist jetzt nicht mehr irgendein Ort. Das ist nicht irgendein Gewand, sondern das ist jetzt mein Gewand, mein Ort. Das bedeutet geheiligt werden. Es gehört jetzt zu Gott, obwohl es für uns immer noch sichtbar und immer noch erreichbar ist. Diese Vorstellung ist für viele fremd und vielleicht auch für uns, die wir das lesen. Deswegen habe ich mal überlegt und ich glaube, es gibt ein Beispiel, wo Menschen es gut verstehen können, weil wir das auch machen. Und zwar, ich weiß nicht, ob jemand von euch Hotelurlaub macht in großen Hotels. Dort passiert es manchmal, dass Dinge geweiht werden. Und zwar gibt es Menschen, die im Urlaub so früh aufstehen, wie man es gar nicht im Urlaub macht, nicht weil sie sich Zeit für Gott nehmen wollen, sondern weil sie sich ihr Handtuch schnappen, in aller Frühe und damit zum Pool oder an den Strand laufen. Manche haben es auch über Nacht liegen gelassen, aber man weiß es nicht. Und dieses Handtuch über den Liegestuhl werfen. Sie weihen diesen Stuhl und sagen, dieses Handtuch macht deutlich, es ist nicht irgendein Liegestuhl, sondern es ist mein Liegestuhl. Und niemand anderes hat das Anrecht mehr, darauf zu sitzen. Und jetzt kann ich ins Bett gehen und dann frühstücken und irgendwann später gehe ich wieder zum Pool. Zwar müde, aber ich kann ja schlafen auf meinem Liegestuhl, weil da liegt ja mein Handtuch drauf. Das ist ein bisschen in anderer Form, denn es heißt Heilige. Gott sagt, ich werfe mein Handtuch auf bestimmte Orte dieser Welt. Und es sind nicht mehr irgendwelche Orte, sondern sind meine Orte. Es ist reserviert für Gott, wenn man so möchte. Ein anderes Bild wäre, wir waren letzte Woche bei Woody Town und haben Dinge markiert und abgesperrt. Das ist ein anderes Bild, dass wir sagen, Gott, er sperrt verschiedene Bereiche ab für die Begegnung mit ihm. Und sagt, da sind Dinge in dieser Welt, du wirst nicht abgesperrt, wir brauchen nicht nochmal eine Gitarre spielen. Und das sind Orte, die sind in dieser Welt. Aber die sind abgesperrt, die sind reserviert für die Begegnung mit Gott. Das sind Dinge, die sind reserviert. Wir wollen mal hineinschauen, weil ich glaube, dass dieses Prinzip uns helfen kann in der Fülle des Alltags, wie Gott uns vielleicht herausfordert, Bereiche abzugrenzen, zu reservieren für Gott. Nicht, weil wir es müssten, sondern weil Gott uns einlädt, auch diese Form an Ort zu haben, wo Gott sagt, ich möchte euch begegnen, ich möchte euch nahe kommen. Im Alten Testament werden zum Beispiel Gegenstände geweiht für Gott. Ich habe es mal hier, wahrscheinlich können es nicht alle lesen, aber es werden Gegenstände für Gott geweiht. Ganz viele verschiedene Dinge, ich möchte euch eins nennen als ein Beispiel. Im zweiten Buch Mose, da ruft Gott zu Mose und sagt, hol deinen Bruder Aaron mit seinen Söhnen zu dir, ich habe sie unter den Israeliten ausgewählt, meine Priester zu sein. Also Gott sagt, ich habe ein Geschlecht ausgewählt und sie sollen meine Priester sein, ich heilige sie zu Priestern. Und in den nächsten Kapiteln können wir jetzt lesen, wie Gott es macht. Wie Gott diese Menschen heiligt. Und unter anderem werden sie geheiligt in dem, dass sie besondere Kleider tragen sollen. Das sah vielleicht ungefähr, na, das sind die Handtücher, so aus. So hätte das oder könnte das aussehen. Und wenn man jetzt nur so diese Kleider sieht, dann könnte man sich fragen, okay, ist Gott Karneval-Fan vielleicht? Dass er denkt, er mag es irgendwie, wenn Menschen sich verkleiden. Weiß nicht, wer von euch würde gerne so rumlaufen? Ich sehe zumindest keinen hier. Vielleicht mal irgendwie für eine Motto-Party oder sowas. Aber
müsstest du ja.
Müsste ich ja, na, genau. Ich bin froh, dass ich nicht so rumlaufen muss. Warum macht Gott das? Warum sagt er, hey, ihr Leute, mir ist es wichtig, dass ihr genau diese Kleider anschaut. Und das sind so Stellen in der Bibel, die manchmal so mühselig sind zu lesen, weil sie so ins Detail beschreiben, wie sieht diese Kleidung aus. Zum Beispiel sind oben rechts und links auf der Schulter zwei Steine eingefasst in Gold, rechts und links. Auf jedem stehen 6 Namen von den 12 Stämmen Israel. Und dann heißt es in der Bibel, ja, die sind da drauf, weil wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, trägst du symbolisch das ganze Volk auf deinen Schultern. Du bringst es in die Gegenwart Gottes, du erinnerst Gott an das Volk. Warum macht Gott das? Warum wählt er so komische Kleidung? Warum hat er irgendwie ein Interesse daran, dass Menschen so rumlaufen? Nicht, weil Gott das braucht. Gott braucht es nicht, dass wir uns Zeit nehmen. Gott braucht es nicht, dass wir uns irgendwie anders kleiden. Aber er gibt den Menschen Möglichkeit, Räume zu haben, wo sie ihm begegnen. Was passiert mit dem Priester, wenn er sich einkleidet? Er spürt mit jedem Hemd, mit jedem Übergewand, was er sich überwirft, ich gehe jetzt in den Raum, der Gott heilig ist. Ich erinnere mich durch die Symbole, alles hat eine ganz tiefe Symbolik, die dahinter steckt, an das, was mein Auftrag ist, was Gott mir zumutet und zuruft. Und ich betrete den Ort in diesem Heiligen, in der Gegenwart Gottes. Manchmal haben Menschen früher Sonntagskleider gehabt. Ich weiß nicht, bei uns ist das heute nicht mehr so in. Ich bin ganz froh, dass ich nicht mal einen Anzug anziehen muss am Sonntag. Aber dahinter steckt für viele oder steckte für viele die gleiche Vorstellung. Nicht, dass Gott ein Interesse hat, dass wir alle im Anzug rumlaufen. Gott ist es egal, was wir haben, anhaben. Gott schaut das Herz an, aber es kann den Menschen helfen, sich was Besonderes anzuziehen, um deutlich zu machen, ich grenze diesen Bereich des Sonntags ab und ich erwarte darin, dass Gott mir begegnet. Gegenstände können geheiligt werden, sagt uns die Bibel. Vielleicht ist es für den einen oder anderen, dass er eine Kette trägt, ein Gegenstand, der keine magische Bedeutung hat, aber es kann sein, dass es meine Erinnerung an den Gott in Wach hält, der da ist. Ein Ort, der mich einlädt, immer zu halten, einen Raum zu haben mit Gott. Jesus macht das übrigens auch. Jesus nimmt Dinge, die da sind, die an sich völlig gleich sind mit vielen anderen Dingen, nämlich Brot und Wein. Und er sagt, ich heilige diesen zwei Dinge. Und wenn ihr Abendmahl feiert, dann esst ihr Brot und Wein. Und es erinnert euch an mich. Und es lädt euch ein, in den Raum zu kommen, wo ich euch begegne. Heilige. Und Gott heiligt nicht nur Gegenstände, sondern...
Ich wissen muss.
Gott heiligt auch Orte. Und gerade bei den Orten ist es spannend zu sehen, dass es nicht immer nur Gott ist, der die Orte heiligt. Zum Beispiel bei der Stiftshütte sagt Gott, das ist jetzt der Ort, da begegnet ihr mir. Sondern beim Tempel sagt König David, ich würde dir mal gerne einen Ort bauen, wo wir dir begegnen können, nämlich den Tempel. Und Gott sagt, okay, ich lasse mich ein, auf euren Wunsch Orte zu haben, wo ihr mir begegnet. Also heiligen kann immer beides sein. Gott gibt uns Orte, gibt uns Dinge und sagt durch, oder es sind Dinge, die wir selber heiligen, durch Gebet und durch Gott zur Verfügung stellen. Auch der Tempel ist für Jesus ein Ort und der Ölberg zum Beispiel, wo Menschen Gott erfahren, wo Jesus Gott sucht und Gott erfährt. Es gibt manche, die haben in ihrer Wohnung so ein heiliges Fleckchen und sagen, ja, dieser Sessel ist der Ort, wo ich morgens mich hinsetze. Und der Sessel ist ganz normal, also da ist nichts Magisches dran, aber es ist der Ort, wo ich Gott, den ich Gott geweiht habe. Und wenn ich hier sitze, dann erinnere ich mich an Gott und ich hoffe, dass Gott diesen Raum füllt, den ich ihm gebe. Vielleicht ist der Arbeitsweg, die Bank im Freien, die man sich sucht, keine Ahnung. Gibt es Orte, wo du sagst, die möchte ich Gott weihen? Nicht, weil Gott es bräuchte. Gott braucht es nicht. Aber es hilft uns, Zeit und Raum zu schaffen, um Gott zu begegnen. Ein letztes, was in der Bibel immer wieder geheiligt wird, sind Zeiten. Antje hat vorhin schon erwähnt, den Ruhetag, den Gott heiligt, den Sabbat. Einen Tag in der Woche sollt ihr ruhen. Was sagt Jesus über den Sabbat? Nicht der Mensch ist für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat ist für den Menschen geschaffen. Es ist nicht ein Gott, dem wir dienen müssen. Gott braucht es nicht, dass es Sabbat gibt. Aber der Mensch braucht es. Es soll den Menschen dienen. Zeiten, Feste, Versammlungen. In der Bibel gibt es so viel, Fastenzeiten zum Beispiel, wo Raum geschaffen wird. Gott braucht es nicht. Aber er freut, wo Menschen sich das suchen und nutzen, um ihr Herz auf ihn auszurichten. Manche weigern sich bestimmte Zeiten des Tages. Dann sagt er, morgen oder Abend nehme ich mir Zeit, ich grenze das ab von meinem restlichen Alltag, wie auch immer, und die sind mir jetzt heilig, die Zeiten, die möchte ich mit Gott verbringen, mich an ihn erinnern und erwarten, dass er mir darin begegnet. Manche weigern Gott einen Tag im Monat oder ein Wochenende im Jahr und sagen, da möchte ich etwas tun, das vom Alltag abgrenzt und Gottes Nähe sucht. Vielleicht nutzen manche den Sonntag ganz bewusst, nutzen die Lobpreiszeit und sagen, ich möchte das abgrenzen innerlich und trete jetzt ein in einen Raum, der Gott geweiht ist. Und erwarte, dass Gott es ernst nimmt, wo Menschen ihm Räume zur Verfügung stellen. Ich möchte, wenn du merkst, dass der Alltag drückt, dass so viel ist, was mein Leben gerade zerrt und voll macht, dir die Frage mitgeben, wo möchte denn Gott in deinem Alltag sein Handtuch drauf werfen? Wo ist es dran, Dinge abzugrenzen und zu sagen, die sind mir heilig, da lasse ich nichts dran? Warum sind sie mir heilig? Weil ich darin dem lebendigen Gott begegne, der mein Glück ist, der mir Lohn ist, der mir Freude ist. Nicht, weil wir es müssten, nicht, weil Gott es bräuchte, sondern weil es zutiefst eine Bereicherung und ein Sinn und eine Freude für mein Leben ist. In Jakobus 4, Vers 8 damit möchte ich schließen, heißt es, als Zusage, sucht Gottes Nähe, dann wird er euch nahe sein. Was für eine Verheißung, oder? Da, wo ihr Dinge abgrenzt für mich, sagt Gott, wo ihr mich von Herzen sucht, da werde ich euch nahe kommen. Da werde ich zu finden. Gott lässt sich ein auf das, wo wir ihn erwarten, wo wir uns Rahmen schaffen, ihn einzuladen zu kommen. Gott traut uns das zu, dass wir das können. Gott traut dir zu, dass du in deinem Alltag Zeit schaffen kannst. Und Gottes Part ist dann, das zu erfüllen. Wie gesagt, ich rede nicht so viel über das Wie, weil das sehr unterschiedlich ist. Wir sind unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Zugangsformen haben. Ich glaube auch, dass die verschiedenen Zeiten des Lebens oft unterschiedliche Formen brauchen, wie wir Gott begegnen. Vielleicht ist das, was vor 10 Jahren für dich gut funktioniert hat, heute nicht mehr dein Zugang zu Gott. Vielleicht ist es gut, mit jemandem mal darüber zu sprechen, auch beim Stehkart wie anderen, zu fragen, hey, wie schaffst du eigentlich diese Abgrenzung in deinem Raum? Vielleicht lernen wir dann wieder neu voneinander. Ich glaube, es braucht auch elastische Formen, flexible Formen. Es geht nicht um ein starres Gerüst, auch wenn das vielleicht manchen helfen kann. Für die einen ist es die Stille, sich 15 Minuten Zeit zu nehmen, irgendwo hinsetzen. Für den anderen ist es Bibelstunde, das Gebet, Lobpreiszeit, Gottesdienst, Gebetstunde, in der Natur zu sein. Keine Ahnung, es gibt so vieles. Wie gesagt, ich rede nicht über das Wie, sondern ich glaube, da, wo das Warum klar ist, werden wir Wege finden, wie wir das Wie leben. Edith Stein, die jüdisch-christliche Philosophin, hat mal gesagt, der Sonntag könnte ein großes Tor sein, durch das ewige Leben in Alltag und Kraft für die ganze Woche einziehen könnte. Der Sonntag könnte ein großes Tor sein, wo Leben und wo Kraft für die ganze Woche einziehen können. Ich möchte ergänzen, der Arbeitsweg, den du vor dir hast, der könnte ein Tor sein, wo der Ewige hineinkommt in dein Leben. Die 15 Minuten, die du dir irgendwie rausnimmst aus deinem stressigen Alltag, könnten ein Tor sein, wo der Ewige in dein Leben hineinbricht. Die Lobpreiszeit, in die wir gleich gehen, sie könnten ein Tor sein, wo der Ewige dir begegnet. Ein Tor zum Himmel, wenn wir es abgrenzen. Wenn wir sagen, Gott, ich gehe hinein und du wartest schon da drin auf uns.